Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Der VfB Stuttgart hat die Teilnahme an der Relegation perfekt gemacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hallo Philipp Meisel.
Hallo Christian.
Zurück aus der Hauptstadt, wie war's so?
Ja, Berlin ist halt Berlin. Ziemlich berlinig und also nach 2-3 Tagen bist du dann auch wieder froh, wenn du nach Hause kommst. So geht's zumindest mir. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Messe war gut, Spiel war ja so mittel.
Also dieses vorletzte Spiel.
Spiel, genau. Ansonsten hat schon gepasst.
Wir beide freuen uns aber, dass wir heute wieder kundige sozusagen Begleitung haben durch diese Folge. Gregor Preis ist da aus der Sportredaktion. Hi Gregor.
Hi Christian.
Auch schon mal bei uns zu Gast gewesen und vor allem auch am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich glaube, darüber wollen wir auf jeden Fall gleich diskutieren. Haben natürlich auch noch andere Themen, wollen vor allem ein bisschen über den Tellerrand der Profimannschaft hinausschauen, über die aktuelle Situation bei der U19 reden, auch der Abstieg der zweiten Mannschaft muss natürlich ein Thema werden heute. Und dann gibt's Personal und dann noch so ein Kick am Samstag, aber da müssen wir schauen, inwieweit der irgendwie eine Bedeutung hat.
Ja, vielleicht mal kurz zum Spiel, zum Zurückliegenden. Ich habe es tatsächlich quasi nicht gesehen. Also ich war auf einer Geburtstagsfeier, ich habe natürlich nebenher so ein bisschen Auge drauf gehabt, aber nicht wirklich. Insofern, eure Einschätzungen bitte.
Hat Spaß gemacht. Also ja, kann man ja nicht so oft sagen. In der Saison war wahrscheinlich die beste Saisonleistung, zumindest die ich gesehen habe. Und dass die am 33. Spieltag dann stattfindet, sagt schon einiges aus über diese Saison. War alles prima, wobei natürlich auch da der Gegner ein bisschen mitgespielt hat. Also das Spielglück hatte der VfB auch mal auf seiner Seite. Die Wolfsburger hätten da locker in Führung gehen können und wer weiß, was dann passiert wäre. Aber ist ja jetzt im Nachhinein wurscht, weil die hätten auch verlieren können und der Platz 16 wäre gesichert gewesen. Aber es ist trotzdem nochmal, glaube ich, ganz, ganz gut, so im Saisonendspurt nochmal da positive Stimmung erzeugt zu haben.
Das kann tatsächlich noch ein Faktor werden, dazu kommen wir glaube ich später, aber was mich, also wenn du das Ganze so siehst, die letzten 3-4 Wochen aus Fanperspektive, da musst du doch verrückt werden. Ja, wenn du diese Spiele siehst, denkst du, warum können sie es nur zu Hause abrufen, auch nur dann, wenn es wirklich zwingend notwendig ist, egal wer da kommt. Und dann hast du so Spiele gegen die meine lieblingsgraue Maus, Hertha, und da geht einfach gar nichts. Ja, also das ist schon irgendwie, ja, lässt tief blicken, glaube ich, oder? Kann man so sagen.
Definitiv. Wir hatten ja vor der Partie so ein bisschen diese Diskussion auch bei uns online in den verschiedenen Artikeln im Vorfeld des Spiels. Wie agiert denn der VfB? Welcher VfB zeigt sich denn unter Willig? Also dieser mutige aus dem Gladbach-Spiel, dieser eher ein bisschen zurückhaltende aus dem Hertha-Spiel am Anfang, wie Gregor gerade schon gesagt hat, kannst du auch früh hinten liegen. Wer weiß, wie das Spiel dann läuft. Aber unterm Strich bin ich auch bei Gregor, das war eine mutige Leistung, das war die für mich auch beste Saisonleistung, gerade so zum rechten Zeitpunkt. Und was ich vor allem gemerkt habe, und das ist was mir ganz besonders aufgefallen ist, ist diese Energie, die von der Seitenlinie ausgeht. Und zwar jetzt nicht nur von Nico Willig, sondern auch, wir hatten es auch schon mal, Jens Grahl, aber auch Mario Gomez hinter dem Tor. Sowas kannst du nur bedingt spielen, finde ich, sondern da musst du schon auch wirklich ehrliche Freude zeigen. Und das ist so ein bisschen fast das Positivste, was ich aus diesem Samstag rausnehme, dass man den Eindruck hat, dass gerade so zum Schluss dieser Saison möglicherweise doch noch so etwas wie eine Einheit aus dieser Mannschaft hervorwachsen kann. Und das stimmt mich zumindest zuversichtlich.
Ja, dafür, dass ihr euch letzte Woche in der Sendung ganz schön in die Hosen gemacht habt, kam
wir
ordentlich
sollten
was öfter bei
machen.
Raus.
Wir sollten öfter schwarz malen und dann wird es vielleicht dann doch besser, wer weiß.
Wollen wir mal reinhören, was unser Taktikexperte zu dem Spiel zu sagen hat?
Sehr gerne.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Mit dem 3:0 gegen Wolfsburg hat der VfB wieder ein sehr erfolgreiches Spiel hinter sich. Und auch wenn bei den Toren im Einzelnen vielleicht ein bisschen Glück dabei war, war doch zumindest die Pressingleistung und die Defensivleistung wirklich stark. Man hat auch wieder umgestellt auf ein 4-2-3-1, auf eine bisschen breitere Formation gegen den breit aufbauenden Gegner. Hat versucht, Wolfsburg so ein bisschen auf den Flügel zu leiten. Also zum Beispiel so, dass wenn der Pass nach außen kommt, dass dann der Zehner so auf den Ball anläuft, dass er den Sechser im Deckungsschatten behält. Dadurch kann Wolfsburg nicht verlagern und muss eben über den Flügel nach vorne spielen. Und da konnte der VfB eben dann aggressiv zuschieben. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen, dass man es gut geschafft hat, Wolfsburg einzukesseln und von den Räumen, wo sie eigentlich reinspielen wollten, abzuschneiden. Dadurch war das Pressing sehr effizient. Man hat es mit sehr wenig Spielern geschafft, sehr viele Optionen zu verteidigen effektiv. Dadurch konnten auch mehr Spieler vorne bleiben für Konter und das hat dann auch wiederum beim Toreschießen geholfen. Und in dem Spiel kamen dann eben auch zwei neue Spieler rein mit Akolo und Gentner. Und Akolo ist ja jemand, dem immer so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass er zu wenig arbeitet defensiv. Der es jetzt aber auch ordentlich gemacht hat. Also man sieht einerseits klar, dass er jetzt nicht die intensiven Pressingläufe macht wie ein Esswein oder ein Gonzales, aber er ist da schon relativ geschickt. Auch im Zweikampf ist er unangenehm mit seiner Beweglichkeit, kann da immer mal dem Gegner den Ball wegspitzeln, ohne Foul. Und Gentner war jetzt speziell gegen Wolfsburg wichtig, weil Wolfsburg ja so ein bisschen das Zentrum aufgibt, eher so ausweichende Bewegungen macht. Und da ist es dann halt wichtig, dass diese ausweichenden Bewegungen auch verfolgt werden, dass man nicht in diesem toten Raum stehen bleibt, sondern dann auch druckvoll rausrückt. Und das ist ja genau das, was Gentner auszeichnet. Und beide haben sich da wirklich gut reingefunden in dieses System und gezeigt, dass sie da gut funktionieren können.
Ja, vielen Dank, Jonas Bischofberger, für die Einschätzung, nochmal rückblickend zu dem Spiel. Gregor, wir beide waren im Stadion und haben tatsächlich auch ein bisschen große Augen gehabt um 14.30 Uhr, als die Aufstellung verkündet wurde. Gentner, damit war zu rechnen, das hat Nico Willicke im Vorfeld auch angekündigt, aber Shadrack Akolo stand plötzlich in der Startformation und hat das Ding gar nicht so schlecht gemacht, oder?
Der hat es richtig gut gemacht. Also wie überhaupt die ganze Offensive, der Trumpf war in diesem Spiel. Also es war auch kaum zu glauben. Akolo Gonzalez hat auch ein starkes Spiel gemacht. Die Davi hatte am Ende genauso wie die anderen beiden eine 2 bei uns in der Spieltagsbewertung. Das gab es noch nicht in dieser Saison. Also da hat es wirklich mal funktioniert. Das war die positive Überraschung. Und der Nico Willig ist tatsächlich der probiert was aus. Der hatte auch den Erik Tommy sogar auf den Zettel, den zu bringen. Was ja auch nicht zu erwarten war. Und dann kam dessen Verletzung dazwischen.
Jetzt ist natürlich, wenn am Ende ein 3-0 steht, kann man natürlich hinterher sagen, man hat viel richtig gemacht. Es gibt natürlich oft auch Trainer, denen wird dann im negativen Fall sowas wie Aktionismus vorgeworfen. Das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert, Philipp. Aber in dem Fall war das schon smart.
Absolut, das ist smart, aber das zeigt halt auch mal wieder auf, dass Willig jemand ist aus der klassischen NLZ-Schule. Wie Hannes Wolf es auch war. Wolf hat immer den Begriff benutzt, wir müssen schauen, welche Themen uns der Gegner anbietet. Nichts anderes macht Willig, der redet nur nicht drüber. Ja, also zumindest nicht so offensiv. Ja, der guckt sich natürlich den Gegner an, guckt ihn sich aus. Hat man jetzt auch, da kommen wir nachher noch dazu, gestern Abend, wir nehmen Mittwoch auf, in der Andrea-Bergkampfbahn, sage ich immer gerne, in Groß-Asbach gesehen, wie Daniel Teufel die favorisierten Wolfsburger im U19-Halbfinal-Hinspiel klasse ausgecoacht hat. Das ist einfach ja so die Herangehensweise dieser Leute und hat sich jetzt in dem Fall einfach bezahlt gemacht. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, wenn dir das nicht gelingt, dann ist es das Erste, was dir auf die Füße fällt, nämlich der Aktionismus, der probiert hier rum, der hat hier einen Baukasten, aber kommt nicht mit den Werkzeugen klar und so weiter. Also immer mit Vorsicht genießen das Ganze. Ich bleib dabei, die Jungs haben da schon ihren Teil dazu beigetragen, weil sie eben wussten, heute ist das Spiel, wo das Pferd hier mal wieder so hochspringen muss, wie es eben notwendig ist, und das lässt für mich einfach einen schalen Beigeschmack zurück.
Ja, ich denke, dem kann man nicht widersprechen. Und trotzdem, wir haben ja schon ein paar Folgen nach Siegen gehabt, waren zwar nicht viele, aber die hatten wir. Danach ist dann immer nicht viel gekommen. Also meines Wissens ist es sogar so, dass der VfB nie zweimal nacheinander gepunktet hat in der Bundesliga. Ja. Also es folgte immer spätestens jedes zweite Spiel eine Niederlage. Also jetzt mal plakativ formuliert, Gregor. Also Niederlage auf Schalke, dann Sieg im Heimspiel der Relegation und das reicht dann oder wie? Wie stellst du dir das vor?
Hoher Sieg in der Relegation und dann eine knappe Niederlage im Rückspiel, dann wäre alles gut, ne?
Ja, weiß schon Adam Riese. Ein interessanter Mann finde ich auch noch an diesem Samstagnachmittag, damit wollen wir das dann glaube ich dann noch dabei belassen, aber möchte ich auch nochmal ansprechen, ist Daniel Didavi. Also der auch wirklich dann vor allem in der zweiten Halbzeit groß aufgeblüht ist. Dieses Tor vorbereitet zum 2-0 und wunderbar auch dieses dritte Tor geschossen. Wir haben oft über ihn gesprochen, Philipp, ist er jetzt gerade möglicherweise auch, wenn es drauf ankommt, dann doch der Spielentscheider?
Sieht so aus. Also zumindest war er am Samstag, das war für mich der klassische Gamechanger. Ich habe drei Tage davor war es Fernando Llorente für Tottenham. Der kommt rein zur Halbzeit, die sind eigentlich mausetot. Ja. Ajax hat die an die Wand genagelt, 45 Minuten lang, und der Typ kommt rein, macht eigentlich nichts, außer sauber Bälle festmachen und gut verteilen. Ja. Und dann kommt zu diesem Comeback. Und bei Didavi merkt man jetzt einfach, dass er in die Region kommt, wo er in der Lage ist, das Beste abzurufen, was er zu leisten imstande ist. Das war die ganze Saison sein Problem, kein Rhythmus, anfanglich immer wieder kleinere Verletzungen. Die Achillessehne ist ausgestanden, das Knie ist vollkommen stabil. Also ich erwarte da eigentlich, dass in den nächsten drei Spielen mindestens das bei rumkommt, was wir am Samstag gesehen haben von ihm.
Er hat ja etwas kryptisch gesagt, er sei trainingsfit, aber noch nicht spielfit, was immer das genau heißen mag. Aber man hat es ja gesehen, gegen Wolfsburg hat es zumindest für eine halbe Stunde gereicht. Er war sofort da und er ist schon ein Typ, der auch dann den Unterschied ausmachen kann, denke ich, gerade gegen einen Zweitligisten. Ja. Und wenn es nur für eine halbe Stunde ist mit ein, zwei Standards, da ist dann doch so ein Didavi nochmal ein Pfund für den VfB.
Vielleicht ein bisschen einordnen, also trainingsfit bedeutet für mich, er kann halt einfach die vollen Umfänge mitmachen, ohne dass er irgendwie damit Probleme hat, ja, und wieder gedrosselt werden muss. Da gibt's ja auch diese sagenumwobene individuelle Trainingssteuerung, ja, wenn dann Leute einfach plötzlich die Pace im Training schon gar nicht mehr mitgehen können, die werden dann rausgenommen für die nächsten Tage. Und spielfit, das ist einfach dieses klassische Wettkampfhärte, die du halt nur hast, wenn du eben regelmäßig spielst, regelmäßig lange Zeit spielst, dann kommst du in so einen Modus und dann, so erkläre ich mir das zumindest. Ich erwarte wirklich, dass der Junge da noch was abrufen kann für die nächsten zwei, drei Spiele. Und das wird wichtig sein, denn Spieler seiner individuellen Qualität hat der VfB Stuttgart nicht viele im Kader.
Werde ich übrigens nie vergessen, Louis van Gaal in seiner Zeit beim FC Bayern hat das immer geprägt, dieses, Luca Toni ist fit, aber er ist nicht spielfit. Das hat er immer wieder so betont.
Ja,
das
tatsächlich kommt immer wieder. Es gibt da einen klaren Unterschied. Also wenn selbst ich habe auf Amateur-Level jahrelang gekickt, da warst du auch so, da bist du eigentlich nie spielfit, weil das Training eigentlich mehr aus dem Kistchen danach besteht. Aber es ist einfach so, dass wenn man eine Weile regelmäßig spielt, seine Zeiten, seine Minuten bekommt, dann erwächst daraus was. Und das ist diese berühmte Wettkampfhärte. Und glaube ich, davon hat er gesprochen.
Und er hat ein großes Ziel, das Relegationstrippel.
Ja, genau.
Die dritte in Folge und jetzt... Ja.
Wobei er, glaube ich, einmal gar nicht spielen konnte, weil er verletzt war. War das nicht so? War das nicht einmal so, dass er bei Wolfsburg eine Relegation nicht mitmachen konnte?
Ich meine, aber er war zumindest Teil des Teams.
Er war natürlich Teil des Teams.
Hat er noch gesagt am Samstag nach dem Spiel, so wirklich stolz drauf ist er nicht. Aber naja, zumindest hat er Erfahrung. Ist nicht der Einzige. Ja, also.
Im Pokal gibt es dafür keinen.
Das ist wahr.
Ja. Pokal kann aber vielleicht die U19 holen.
Hoi. Herzlich willkommen zurück.
Herzlich willkommen zurück. Dankeschön. Nein, die können natürlich den DFB-Pokal holen, dann stehen sie im Finale gegen RB Leipzig. Das findet am 24. Mai statt, am Tag vor den Großen sozusagen in Potsdam. Und da zwischendrin oder drumherum sozusagen finden die Spiele um die deutsche Meisterschaft statt. Momentan Halbfinal-Hinspiel absolviert gegen den VfL Wolfsburg. 0-0 ging es aus. Das Rückspiel am 20. Mai in Wolfsburg. 4 Tage später das DFB-Pokalspiel. Ja, war gestern Abend ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt. Denn ich hatte nicht damit gerechnet, dass die klar favorisierten Wolfsburger in dieser Partie der U19 sich so beherrschen lassen, wie es eben passiert ist. Deswegen meinte ich aber auch, Daniel Teufel hat den Gegner klar ausgecoacht. Am Ende hat es trotz Chancen plus nicht gereicht. Wolfsburg hatte eigentlich keine klare Tormöglichkeit über 90 Minuten, der VfB 4 und davon eine ganz, ganz große, als Leon Dayaku, glaube ich, so 20 Minuten vor Schluss, Mutterseelen allein auf das Tor zuläuft, den Torhüter umkurvt, das Stadion steht schon, alle haben gejubelt, er schiebt den Ball aufs Tor und zumindest aus Winkel Haupttribüne, Pressetribüne sah es aus, er ist auch drin, aber er ging direkt neben dem Pfosten.
Ja.
Kein Tor, viele Tränen bei Dayaku und eine Ausgangslage fürs Rückspiel, die trotzdem noch okay ist. Glaube ich. Ich würde...
Ja, Gregor, ich wollte dich mal fragen, ich meine, du verfolgst den VfB auch schon jetzt ein paar Jährchen. Ich meine, das letzte Mal, korrigier mich Philipp, 2005 ist der VfB in ähnliche Sphären vorgedrungen auf diesem Altersniveau. Wie wichtig ist das, also für den VfB als Gesamtkonstrukt, dass diese Mannschaft momentan so erfolgreich ist? Ob es jetzt gegen Wolfsburg reicht oder nicht, wie gesagt, werden wir sehen, aber trotzdem war es schon jetzt eine großartige Saison. Wie wichtig ist das auch für Thomas Hitzlsperger und für dieses gesamte Konstrukt VfB Stuttgart?
Ja, Titel sind natürlich immer schön. Auch wenn es ein A-Jugend-Pokalsieg ist oder eine B-Jugend-Meisterschaft, das liest sich immer gut, ist klar. Aber das ist nicht das vorrangige Ziel. Das sollte es nicht sein. Und das hat auch der VfB immer so formuliert, dass es eigentlich letztlich darum geht, gute Spieler auszubilden. Ja, 1, 2, 3 pro Jahrgang, die es dann möglichst zu den Profis hochschaffen. Und wenn dann natürlich noch eine Meisterschaft dazukommt, ist das schön für den Verein, aber sollte nicht irgendwie das Hauptaugenmerk sein.
Trotzdem war es schön, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die VfB U19 mal wieder live im Fernsehen auch gesehen zu haben. Ich glaube, das ist doch so ein Ding, das wird dann auch wahrgenommen. Ne?
2005 war ein gewisser Adam Jolley derjenige, der das Siegtor geschossen hat für die damals A-Junioren. Ja, ist natürlich eine gute Plattform für die Jungs, auch ein guter, sag ich mal, Meilenstein in ihrer Ausbildung irgendwo, ja, vom Jugendspieler, der irgendwie in U11, U13 Alter anfängt und jetzt so langsam an der Schwelle zum Männerfußball steht. Ich wollte aber noch mal ganz kurz, bevor wir vielleicht auf den Ausblick nochmal gehen, was da jetzt nochmal passiert nächste Woche Montag. Erstmal hören, was der Trainer zu dem Spiel gestern sagt und wie er es sieht.
Ich finde, dass wir eine sehr gute Leistung gezeigt haben und das am Ende unglücklich nicht gewinnen. Also ich finde, wir hätten das Spiel gewinnen müssen heute und trotzdem gibt es noch ein Rückspiel und da werden wir die Kraft reinstecken, um dann in Wolfsburg zu gewinnen.
Ja, kurz knackig. Daniel Teufel war das, der Trainer, der quasi interimsmäßig ebenso wie Nico Willig oben für Nico Willig bei der U19 übernommen hat. Die waren schon ganz schön angezeckt gestern, muss man sagen, weil du musst auf, eigentlich, wenn es dann so eng zugeht, musst du solche Spiele gewinnen. Die Chancen dazu waren da. Erik Hottmann 2 Stück, Dayaku hätte man machen sollen. Jetzt steht das Rückspiel an in Wolfsburg. Diese Halbfinalgeschichten vor dem Endspiel werden in einem Art Pokalmodus ausgetragen. Das heißt, es gibt nicht diese Auswärtstorregel. Ja, man spielt jetzt einfach 2x90 Minuten. Danach kommt der weiter, der die bessere Tordifferenz hat. Wenn es dann trotzdem unentschieden stehen sollte, nach dem Halbfinalrückspiel, gibt es sofort ein Elfmeterschießen ohne Verlängerung. Und dann folgt eben das Finale, was dann wiederum mit Verlängerung und Elfmeterschießen stattfindet, sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen. Also ein bisschen, andere Herangehensweise, die der DFB da im Juniorenbereich an den Tag legt.
Definitiv. Aber wir wissen ja, spätestens seit dem Champions League Halbfinale, solche Dinger werden im Rückspiel gemeinhin entschieden. Deswegen, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm.
Vielleicht, weil du gerade die Trainer so, den Daniel Teufel so lobst, dass er das Spiel nicht gewonnen hat, aber zumindest Punktsieger war auf der Trainerbank. Es scheinen ja doch ein paar ganz gute Trainer in der VfB-Jugend zu sein. Nico Willig macht auch bisher einen guten Job, Daniel Teufel.
Ja.
Aber trotzdem wird's bei den Profis nach einem neuen Mann aussehen, ne?
Ja, das wird so kommen. Also das war wohl auch Nikos eindeutiger Wunsch, schon vor der Berufung durch Thomas Hitzlsperger, dass ich bin hier noch nicht fertig, ich will da zurück. Vielleicht zieht er sich selbst auch noch gar nicht so weit, um auf dieser großen Bühne Bundesliga da dauerhaft zu agieren.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also je öfter ich darüber nachdenke, über diese ganze Thematik, also die internen Trainer, die dann wieder zurückrutschen in das Juniorenglied, um es mal so zu sagen, und in diesem Bereich dann wieder arbeiten. Beispielsweise, ich habe jetzt natürlich ausgiebig, glaube ich, nicht nur ich, sondern ihr alle auch den HSV verfolgt. Und da wird gerade, wenn man sich da so ein bisschen umhört, viel darüber gelesen, wie auch immer Hannes Wolf jetzt den Saisonabschluss geliefert hat, ist ja die eine Geschichte, aber die andere ist, sie haben halt Christian Titz damals hochgeholt, aus dem Juniorenbereich, der wurde dann entlassen und es spielt sozusagen keine Rolle mehr. Ich finde das eigentlich ganz smart, wie beispielsweise jetzt auch mit Pal Dardai bei Hertha, der dann auch wieder zurückgeht und die Juniorenteams betreut. Also dass man solche Leute nicht verliert durch irgendwelche Kündigungen und dass man Abfindungen zahlt, sondern dass man weiß, was man an den Menschen hat, ja, und sie möglichst im Verein hält. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, sollte zumindest in manchen Situation wäre, ist das ein guter gangbarer Weg. Ich meine, bei jemand wie Dardai, der ist einfach da ein Urgestein. Also ich war ja oben zu dem Spiel gegen die alte Dame und habe da auch mit vielen Fans gesprochen und wenn du da kannst du einfach raushören, was dieser Mann für ein Standing hat in diesem Club, ja, dass sie den nicht gehen lassen oder irgendwie auf, wie es manchmal passiert, ja, auf unwürdige Art und Weise rasieren. Also ist nur logisch und der ist da so verwurzelt und insofern glaube ich, dass das Sinn machen kann. Und jetzt macht's Ante Čović, der hier vor kurzem mal ein Gewinnspiel.
Natürlich.
Frage war, ehemaliger VfB-Jugendspieler oder ja.
Manchmal hast Spieler du doch ein Näschen, wenn es um Gewinnspielfragen geht.
Das lag halt auf der Hand, weil eben so viele Stuttgarter so viele Herthaner mit Stuttgarter Vergangenheit gab es einfach nicht. Hat zum Spiel gepasst, zur Folge gepasst. Insofern wollen wir auf ein VfB 2 noch ein bisschen.
Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen über eine Thematik reden, die dann doch ein bisschen die Stimmung drückt, aber bleibt uns ja nicht erspart. Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart ist aus der Regionalliga abgestiegen und muss in der nächsten Saison in der Oberliga antreten. Gregor, wie ist da dein Fazit dazu? Ist das eine Sache, die sich angekündigt hat, schon länger?
Ja, klar. Also ich meine, das ist jetzt ein Ergebnis dieser letzten Jahre der fehlenden Kontinuität dieses Tickzack-Kurses im Verein. Ja, da kommt der Michael Resch gesagt, wir brauchen keine zweite Mannschaft mehr, machen dann so eine halbgare Lösung mit einer U21. Ausverkauf hat dann schon lange eingesetzt. Also es war lange absehbar, dass es eigentlich kaum möglich sein wird, die Klasse zu halten. Ne? Jetzt spielt man in der Oberliga nächste Saison. Ja, auch die große Frage, was bringt das dem Verein, was bringt es jungen Spielern in der Oberliga zu kicken? Ich habe diese Saison ein paar Spiele von den Kickers da in der Oberliga gesehen, das ist jetzt nicht der Rahmen für einen jungen Spieler, sich da spielerisch zu entwickeln. Da wird halt hauptsächlich gebolzt, gerannt, gekämpft. Also kurzum.
Das ist, finde ich, sogar der wichtigste Aspekt an der ganzen Geschichte.
Genau. Also Gregor, ich kann ihm nur zustimmen. Ich würde nur in einem Punkt noch ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich selbst zu Drittliga-Zeiten hat es der VfB nicht geschafft, diese Mannschaft in irgendeiner Form ein bisschen besser ins Bewusstsein des ganzen Vereins zu rücken. Manchmal hatte man das Gefühl, dass selbst die Schiedsrichterabteilung und die Kegler oder was auch immer es da unten gibt, hat noch eine höhere Wertigkeit. Ja, das war einfach schade und das ist jetzt die Konsequenz dieser jahrelangen, sag ich mal, Missachtung schon im eigenen Laden. Das war einfach nur logisch. Und dann kam natürlich die Aktion von Michael Reschke noch dazu. Die Frage, die sich tatsächlich stellt, und das hat Gregor vollkommen richtig gesagt, ist: Wie gehst du jetzt mit den Jungs um? Wie gehst du mit einem Leon Dayaku, Antonis Aidonis, mit einem Per Lockel, mit einem Luca Mack um, ja, die jetzt an der Schwelle stehen, eigentlich eine Entwicklungsplattform brauchen, die kann die Oberliga sportlich zumindest aber eigentlich nicht bieten. Der Verein hat es schon angekündigt, Luca Mack hat schon den Profivertrag, ist schon mal ein Stützpfeiler der U21 nächste Saison. Dann hat Hitzlsperger angekündigt, mit vielen eigenen jungen Leuten Profiverträge geben zu wollen. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass es eben die U19 ist, die dann so ein bisschen aufrückt. Aber wie gesagt, sportlich ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, da in irgendeiner Form ein Sprungbrett darzustellen, weil die Liga eben so ist, wie sie ist. Da wird halt eher hier hoch und weit bringt Sicherheit und ab und zu gibt's aus Holz, als dass irgendwas anderes da passiert.
Es gab auch schon erste Transfers in die dritte Liga jetzt, also quasi zu Waldhof Mannheim beispielsweise.
Ja, und auch in die erste Liga, der Flo Kastenmeier zu Düsseldorf, ja, also der Ausverkauf ist natürlich in vollem Gange, ja, da wirst du kaum einen Spieler mehr, ich glaube Mark Stein, der Stoney dürfte so ziemlich der einzige sein, den du da als, und Lukas Kiefer vielleicht auch noch, ja, aber da alles andere wird sich was suchen oder hat schon was, ja, das wird in den nächsten Tagen, wird's da ratzfatz gehen.
Der Niedergang des VfB Stuttgart 2, natürlich auch ein Thema bei euch im Netz.
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, wurde viel diskutiert auf unserer Facebook-Seite Mein VfB. Beatrix Wenz sagt beispielsweise ganz lapidar: Danke, Herr Reschke. Ziha Çakmak sagt: Das ist unheimlich schade. Unsere Amateure waren bis vor 3-4 Jahren eigentlich immer noch bockstark. Und Thomas Fischer sagt genau das, was ihr auch gerade beide angesprochen habt: Keine einzige U21 eines Bundesligisten spielt höher als Regionalliga. Wenn ein A-Jugendlicher Topniveau hat, dann schafft er es in die erste Mannschaft. Sonst ist eine Leihe zu einem Dritt- oder Zweitligisten zielführender als dieses Rumgegurke in der vierten Liga. Und ich glaube, der Kommentar trifft so ein bisschen genau den Nagel auf den Kopf, ne?
Es wird wirklich sehr, sehr spannend sein, wie Mislintat, wie Hitzlsperger, aber auch wie ein Michael Gentner, der eigentlich jetzt in seiner Funktion im NLZ-Konstrukt da wirklich hauptverantwortlich ist für die Zusammenstellung der zweiten Mannschaft, was sie da für Jungs holen, wer das machen soll. Weil, wie gesagt, wenn du von Dayaku und Aidonis beispielsweise so viel hältst, wie es den Anschein macht, dann können die nicht in der Oberliga kicken. Dann musst du die tatsächlich sofort als festen Bestandteil, oder du gibst sie weg und sagst, hier hat er 2 Jahre zu Heidenheim oder zu hier und da und tralala, da kannst du dich entwickeln. Ja?
Immerhin, wenn die Sache irgendwas Positives hat, dann die Tatsache, dass der VfB 2 wahrscheinlich jetzt dann alle Spiele wieder im Schliensstadion austragen kann, oder? Ich meine, das war damals ja auch so eine Vorgabe von DFB-Seite, dann in der dritten Liga, dass die Spiele auf der Waldau stattfinden müssen. Auch das war so ein Stück weit ungewollt, genau. Aber das war so ein Stück weit Entfremdung auch, dass du da hochfahren musst, Eintrittsgeld zahlen. Ich meine, ich erinnere mich in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, als ich eine Dauerkarte für die Bundesliga hatte, da war es ganz normal, deine Dauerkarte gilt für Spiele der zweiten im Schliensstadion, umsonst gehst du rein, holst dir eine Wurst. Das fehlt so ein bisschen.
Das wird passieren, das wird ganz klar passieren. Der VfB ist sogar noch einen Schritt weiter. Die haben jetzt auch auf dem Trainingsplatz 1, quasi, wenn du ins Trainingsplatzgelände reinkommst, ja, der erste, der so einen kleinen Wall hat, wo man so stehen kann und so weiter, da sind jetzt schon Container aufgebaut worden für Spielbeobachtung, für Stadionsprecher, Toiletten, Kassenhäuschen und so weiter, sodass beide Spielstätten sozusagen parallel auch an einem Wochenende genutzt werden können. Denn wenn du, angenommen, du hast die zweite, die U17 und die U19 haben ein Heimspiel, kannst du nicht 3 Spiele in 2 Tagen im Schliens machen. Das würde den Rasen ja komplett zerlegen. Das heißt, die haben da schon entsprechende Schritte in die Wege geleitet. Ja.
Aber man fragt sich ja schon, was die zweite Mannschaft dann überhaupt noch bringen soll. Also Spiele gegen Neckarsulmer Sportunion und TSG Backnang.
Ja, klar.
Braucht vielleicht die Stuttgarter Kickers. Braucht auch kein Fan eigentlich. Braucht der Verein so gesehen auch nicht. Die Regionalliga ist ja eigentlich auch dafür nicht geeignet. Ja, eigentlich muss es ja mindestens dritte Liga sein, aber da ist man jetzt sehr weit davon entfernt. Also ich bin mal gespannt, was sie mit der zweiten Mannschaft so vorhaben. Also Thomas Hitzlsperger und
ich bin bei dir, Gregor. Das, was halt klar kommuniziert wurde von da unten ist, wir machen definitiv weiter.
Ja, die also haben eben so viele Baustellen im Moment, dass das erstmal vielleicht
das kann auch sein.
Nicht die drängendste ist. Ja.
Das kann auch sein. Es wird echt spannend sein, das zu beobachten. Und ich glaube, es wird auch noch das ein oder andere Mal in diesem Jahr Thema dieser Sendung sein.
Schade allemal, weil wie gesagt, ich glaube, da geht's euch genauso wie uns. Die zweite Mannschaft war immer so ein schönes Bonusding am Wochenende auch, oder wenn du Freitagabends oder Sonntagmittags nichts zu tun hast. Ich hoffe, das bleibt auch so und dass auch der Zulauf entsprechend vielleicht auch sogar wieder größer wird, wer weiß.
Ja, ich meine, also bei, sagen wir mal, zumindest bei den hartgesottenen / Traditionalisten unter den Fans ist natürlich das Spielort Schliens eher ein Pfund, als wenn du sagst, wir müssen auf Degerlochs Höhen, um da im Gasi zu kicken.
Die Remstal-Rabauken, ja, die werden in die Treue halten. Ja.
Zum Beispiel die Remstal-Rabauken, aber ich glaube auch einfach andere, die bisher gesagt haben, du, nö, mach ich nicht. Ja. Also kann schon sein, dass es da einfach Synergien gibt, auch zum Beispiel, weil der Spielplan vielleicht dahingehend ausgerichtet wird, dass beide Mannschaften mal ein Wochenende ein Heimspiel haben. Das ist ja oft aus Sicherheitsgründen irgendwie ein bisschen anders gehandhabt worden und schieß mich tot. Also könnte sein, dass es echt da was bringt. Wer weiß.
Ja, im Nachhinein zumindest aus vielerlei Fansicht wenig gebracht hat die Zeit von Michael Reschke beim VfB Stuttgart. Dessen Vertrag ist nun offiziell aufgelöst worden, Philipp. Da gab es Neuigkeiten unter der Woche.
Ja, richtig. Das ist hat der VfB kommuniziert, dass der Vertrag aufgelöst wurde. Kann einfach nur bedeuten, in dieser Phase einer Saison, dass Michael Reschke einen neuen Arbeitgeber hat. Und um da unterschreiben zu können, muss er eben frei sein, muss sein Arbeitspapier, sein altes, aufgelöst sein. Und dem Vernehmen nach, so alles, was wir wissen, wird da, glaube ich, diese Woche noch in Gelsenkirchen Butter bei die Fische gemacht. Das heißt, die Kollegen, unter anderem ich, Gregor, bist du auch dabei?
Samstag? Nein.
Nein, und grinst.
Die da hochfahren am Wochenende beim Spiel um die meines Erachtens goldene Ananas, die werden da dann vielleicht schon wieder auf Herrn Reschke treffen, der uns hier vorzüglich unterhalten hat die letzten paar Monate.
Solange ihr hinterher nicht ins Phantasialand fahrt, Philipp, ist alles gut, ja? Also.
Gregor?
Ich habe nachher den Jochen Schneider als Gesprächspartner zum Telefoninterview heute Abend noch und da werde ich natürlich mal nachfragen, bin ich mal gespannt.
Das heißt, wenn ihr die Sendung hört, habt ihr vielleicht schon vorher auf unseren Seiten gelesen, was jetzt da final Sache ist.
Dieses Gespräch haben wir vor wenigen Minuten aufgezeichnet. Es gibt noch weitere Personalien.
Also ja, sein Nachfolger hat halt schon mal stabil geliefert jetzt, wenn man bedenkt, dass der Kollege offiziell zumindest, der Kollege Sven Mislintat, seit 1.5. im Amt ist und heute haben wir den 15. Dann ist da schon einiges passiert. Wie gesagt, Flo Kastenmeier ist zu Fortuna Düsseldorf transferiert worden. Benedos Santos zu Waldhof Mannheim. Dann hat man mit dem Matteo Klimovic, haben wir jetzt eigentlich rausgefunden, ob man Klimovic oder Klimovic sagt?
Nö. Aber die Mehrheit, die ich so höre, ist Klimovic.
Okay, dann hat der junge Herr Klimovic hier unterschrieben, hat sich danach erstmal nach Ibiza abgeseilt und hat da noch ein paar Tage in der Sonne verbracht. Ein 18-jähriger Deutsch-Argentinier oder Argentinien-Deutscher oder nur Argentinier. Ich ehrlich gesagt bin gar nicht so tief eingestiegen, was sein Background angeht, kommt hierher. Dann Ataman Karazor.
Aussprachempfehlungen wie immer an info@meinvfb.de.
So sieht's aus.
Atakan.
Ja. Atakan, ja.
Ja,
ich denke immer Atta. Ich denke immer Atta Lamek. Der einzige Atta, den ich kenne. Ja, egal. Sechser. 1,90 groß, scheint ein ordentlicher Büffel zu sein, kommt von Holstein Kiel und das scheint schon so die erste Stufe der kleinen Plünderung zu sein, die der VfB Stuttgart da wohl vorhat. Denn auch der Trainer von Holstein Kiel, Tim Walter, wird hier ganz hoch gehandelt.
Vornamen werden überbewertet.
Ja, vollkommen.
Tim Walter, Gregor, ist sozusagen der Name, der jetzt heiß gehandelt wird. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, auch bis das dann offiziell gemacht wird. Was wissen wir über ihn?
Ja, gute Frage. Also er hat sich einen Namen gemacht als Mann, der für Offensivfußball steht, für eine klare Spielidee, also keine wilde Spielidee. Er wird das schon mit Alexander Zorniger verglichen, also mit wildem Pressing und so weiter. Das ist es, glaube ich, nicht. Er kann schon auch seine Mannschaft erstens anpassen und zweitens das ganz gut mischen, also aus einerseits Ballbesitz und dann halt doch irgendwie vorne attackieren. Das ist so mal das, was zu seiner Spielphilosophie bisher bekannt ist. Und darüber hinaus gilt er als, um es mal vorsichtig zu formulieren, durchaus selbstbewusst, ja, im Umgang mit Spielern, Funktionären, Journalisten. Also da sind wir mal gespannt, was uns da alle erwartet.
Paul Meisel, Ihre Meinung?
Also zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ja, dass Thomas Walter der Torwarttrainer der zweiten Mannschaft
absolut
ist.
Absolut, natürlich.
Ja, tut mir leid. Ja. Kann ich Gregor tatsächlich nur beipflichten? Ich habe es immer sehr genossen, wenn ich im deutschen Free-TV Spiele von Holstein Kiel sehen konnte, denn die haben richtig lustigen Fußball gespielt. Das hat Spaß gemacht, da zuzuschauen. Du hast einfach tatsächlich eine klare Idee erkannt, offensiver Ansatz. Und auch einfach, ja, etwas, was man hier seit Jahren predigt, was aber halt nicht stattfindet. Nämlich, wir wollen mutig agieren, wir wollen nach vorne, wir wollen druckvoll, intensiv, offensiv spielen. Das siehst du bei der U19, aber bei den Profis nicht, obwohl es jeder, der hierher kam, erzählt hat, dass das jetzt die Marschroute ist für die nächsten, selbst Markus Weinzierl hat das erzählt noch, als er kam in seine Antrittspressekonferenz und hat dann erstmal 0-11 Tore gefangen in den ersten drei Spielen. Also, es ist wirklich, was die Vorzeichen angeht, etwas, was Hoffnung schöpfen lässt. Nur das hatte man oft in den letzten Jahren und wurde auch oft genug enttäuscht. Ich würde mich da mit einer Bewertung, mit einer wirklich tiefgehenden finalen Bewertung erstmal dahingehend zurückhalten, bis A, die Personalie tatsächlich fix ist und B, dann, bis ich mal ein paar Vorbereitungsspiele gesehen habe und dann ein paar Trainings unter dem Herrn, um dann zu sehen, sein Ruf, der ihm voraushält, ob der wirklich so gerechtfertigt ist.
Also ein anderer Name, der auch ein bisschen kursiert war in den letzten Wochen, war der von Achim Beierlorzer, der jetzt mittlerweile zum 1. FC Köln geht. Also dann, so hoffen wir zumindest, ein Bundesliga-Konkurrent in der nächsten Saison beim VfB. Das ist so dieser Kreisel an zwei, drei Namen gewesen und Tim Walter scheint sich da eben rauszukristallisieren.
Richtig, ne? Und sein Co-Trainer, den bringt er wohl auch mit. Dazu kommt noch der Kollege Wittmeier aus Berlin. Also es ist eine wirklich spannende Gemengelage. Es passiert viel, du weißt nicht, in welcher Liga es weitergeht und so weiter. Dann hast du noch solche Namen wie Yannick Dehm, der ebenfalls noch kursiert. Das ist ein Außenverteidiger von Holstein Kiel. Der wäre dann der zweite Spieler, den man da gleich noch mitbringt. Junger Kerl, KSC-Jugend, kommt wie Walter auch aus dem schönen Bruchsal. Ne? Bruchsaler Spargel, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ist tatsächlich lecker.
Für Connoisseure.
Und ja, also ganz grundsätzlich, was man vielleicht ableiten kann, ist tatsächlich, dass Hitzlsperger und Mislintat ernst machen mit ihrer, sag ich mal, Direktive, die ausgegeben wurde. Wir setzen auf junge Leute, wir setzen auf offensiven Stil, wir setzen auf Spieler, die nicht fertig sind. Das alles wurde so kommuniziert und die ersten, fixen Vertragsabschlüsse lassen genau das, den Schluss zu, dass man wirklich das in die Tat umsetzt, was man da kommuniziert hat.
Aber ich gebe dir in einem Punkt absolut recht. Also was hatten wir die letzten Jahre nicht alles hier an Hoffnungen, Heilsbringer, Visionen? Ja, also was haben wir da nicht alles gehört und auch erwartet selbst und sind enttäuscht worden? Also wir müssen erstmal ein bisschen demütig sein, wie es so schön heißt, und mal abwarten, ob dann auch der Tim Walter diesen ersehnten tollen Fußball hier praktizieren kann.
Unabhängig von Walter, Dehm und wie sie alle heißen, mit Klimovic hast du einen schnellen offensiven Außen, mit Karasor hast du einen, der 6 oder auch Innenverteidigung spielt. Bedeutet für mich tatsächlich, und auch da kommen wir wieder zu dieser Direktive zurück, die Hitzlsperger Mislintat ausgegeben haben, für die alten Haudegen wird es schwer. Aogo, Gentner, vorsichtig, würde ich mal echt mit Vorsicht genießen, ob die halt nochmal nach dem Sommer hier spielen, aber auch so Leute wie beispielsweise der Santi Akasiba, hat jetzt einen deutlichen Konkurrenten. Orel Mangala wird überall als total gesetzt kommuniziert, das heißt, der kommt vom HSV zurück und soll ein Pfeiler dieser neuen Mannschaft sein, also auch ein Sechser. Da wird es spannend und auch so Spieler wie Erik Tommy, der schon mit Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht wird, wird sich sicherlich seine Gedanken machen, ob der Personalplanung, die man da jetzt schon einfach sehen kann, bleibt spannend. Denke mal, wie so oft ein großer Umbruch steht ins Haus.
Selbst im Tor ist man ja jetzt irgendwie offenbar auf der Suche nach einem neuen, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat. Aber auch da ist der Ron-Robert Zieler, glaube ich, spätestens ab nächster Saison dann nicht mehr so die uneingeschränkte Nummer 1, da kursieren ja schon die ersten Namen.
Ja, und man sieht einfach, es wird trotzdem schon angepackt, auch wenn du musst natürlich, das musst du machen, du musst auch in gewisser Weise zweigleisig planen natürlich, aber trotzdem merkt man, also das ist das, was bei mir so hängen bleibt, wirklich genau wie du gerade gesagt hast, Philipp, es scheinen den Worten von Thomas Hitzlsperger auch Taten zu folgen. Also das geht alles in die Richtung. Ich finde es auch gut, dass wir und persönlich auch noch das Umfeld sich da so ein bisschen mit Euphorie zurückhält. Das hatten wir oft genug beim VfB, dass alle Hurra geschrien haben und dann doch enttäuscht wurden. Ja. Vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Also das ist
auch so eine Personalie wie Krücken. Hattet ihr letzte Woche ja angerissen. Ja. Kommt da genau in diese Schiene rein. Ja, also es tatsächlich scheint Thomas Hitzlsperger einfach zu liefern bis jetzt. Was dabei hinten rauskommt, wird sich dann zeigen. Aber momentan kann man eindeutig festhalten, den Worten folgen Taten. Punkt.
Definitiv. Taten folgen müssen jetzt nicht zwingend, aber sollten vielleicht für das gute Gefühl am kommenden Samstag beim Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04. Gregor hat gerade schon vorhin mit einem Grinsen verlautbart, dass er nicht vor Ort sein wird. Ich habe mich auch rechtzeitig ausgetragen, sage ich mal.
Ja, Phil, vielen Dank auch.
Ja?
Ne? Ist doch schön in Gelsenkirchen.
Ist doch schön.
Was
dort.
Habt ihr denn?
Ja. Ja? Da gibt es einiges zu sehen. Zum Beispiel, ja, Philipp.
Das Schalker Eck.
Ja, genau.
Oder sowas in der Richtung.
Spaß beiseite. Es ist natürlich ein Fußballspiel. Es ist der 34. Spieltag. Es ist wirklich so gekommen, wie wir auch so ein bisschen vermutet haben, dass es doch gar nicht so die Bedeutung haben wird. Wobei es jetzt eigentlich im Nachhinein auch gar nicht fast schon schade ist, ne?
Dass es Schalke hätte schon eine Bedeutung haben können, hätte die Mannschaft in den letzten Wochen tatsächlich abgeliefert und zwar jeden Samstag und nicht nur jeden zweiten. Ja, muss man einfach mal so festhalten.
Also Markus Weinzel hat ein halbes Jahr von Endspiel und Platz 15 gesprochen.
Genau, richtig. Ja, ja, genau. Ich meine, sportlich gesehen ist es jetzt tatsächlich ein Spiel um die goldene Ananas. Das ist einfach so. Ja, da geht es für beide um nichts mehr. Ich hoffe dennoch, dass der Trainer Nico Willig das Ganze so ein bisschen als Testlauf nutzt, um auf die beiden Relegationsspiele so ein bisschen hinzuarbeiten. Man kann da Schwung mitnehmen jetzt einfach. Ja, man muss diesen Schwung, finde ich, eigentlich auch mitnehmen, um dann im Heimspiel tatsächlich gleich von Anfang an da zu sein. Und dann hast du natürlich mit Schalke auch eine Mannschaft, die in ihrem, sag ich mal, sehr defensiven Ansatz, den Hoop Stevens da spielen lässt, eine Mannschaft ist, die einfach eher Wert auf die Defensive legt, eher destruktiv unterwegs ist, das heißt wenig Ballbesitzzeiten hat. Und genau das wird auf den VfB zukommen in den nächsten beiden Spielen, egal ob es gegen Paderborn oder gegen Union Berlin geht. Es wird, glaube ich, ein Spiel werden, wo der VfB mehr Ballbesitz hat als sonst, als es gewohnt war in der Bundesliga. Und das ist leider wiederum genau ein Punkt, mit dem sie eben nicht gut umgehen können. Ja. Da hat man Hertha, bestes Beispiel. Ja. Aus der jüngeren Vergangenheit war wieder so ein Spiel, wo du dann eben nicht aus dieser Defensive mit schnellen Umschalten wie zu Hause agieren konntest, sondern du hattest mehr Ballbesitz. Was bei rauskam, wissen wir alle.
Wenn euch jetzt einer anbieten würde, der VfB verliert 2-3-0, aber es verletzt sich keiner und keiner der Spieler mit vier gelben Karten, namentlich, Philipp, das ist vorher aufgeschrieben, bei uns auf den Seiten zu lesen, STN.de, Anastasios Donis,
Ozan Kabak und Emiliano Kungfua, der,
so sieht's aus.
Ja.
Also wenn ich euch anbiete, dass der VfB verliert, aber diese Faktoren eintreten, also keine Verletzung, keine Gelbsperre, würdet ihr es nehmen?
Ich würde ein 1-0 nehmen, das war nämlich mein Spieltagstipp. Also 0-1
Niederlage. Als Opportunist.
Ja, eine ordentliche Partie abliefern, keine Verletzungen, keine unnötigen Gelbsperren. Ja, das.
Ja, mir das Ergebnis ist mir auch wurscht, ehrlich gesagt. Aber ich erwarte tatsächlich, dass die Mannschaft sehr ordentlich auftritt und das endlich mal wiederholt, was man jetzt quasi in der Vorwoche gesehen hat. Wäre schön garniert für mich on top, wenn man beispielsweise Kabak und Donis auf dem Bank oder auf der Tribüne Platz nehmen lassen würde. Meines Erachtens beides Spieler, die zu wichtig sind in diesen beiden Partien, um da ein Risiko einzugehen. Obwohl es natürlich so wäre, würden sie jetzt gegen Schalke sich abholen, ja, hätten sie die Sperre im ersten Relegationsspiel, wären im zweiten garantiert dabei. Das Problem ist nämlich, wenn du diese im ersten Relegationsspiel holst, die gelbe Karte hast, bist du im zweiten auch gesperrt. Ja, und also das ist tatsächlich, kann schon ein Faktor sein in Überlegungen, wobei ich Willig nicht so einschätze, als dass er dem tatsächlich so Bedeutung zumisst. Der will lieber mit der vollen Kapelle da antreten und gucken, was bei hinten rumkommt.
Aber da ein Hauch von FC Bayern München beim VfB Stuttgart, dass hier über sowas wie Rotation diskutiert wird, das hatten wir noch nie. In 68 Folgen hatten wir das noch nie.
Ja, vollkommen richtig.
Also, Wahnsinn.
Ja, ich meine, das ist jetzt nun mal eine Zeit, wo man ein bisschen taktieren muss, glaube ich. Und taktieren darf auch, sollte.
Ja, ich würde es voll machen.
I don't know,
ja, also ich bin ehrlich, ich würde es voll durchziehen. Ich würde keinen der vorbelasteten Spieler spielen
genau,
lassen.
Genau, eigentlich solltest du das so machen. Du hast natürlich mit Santi noch einen Joker in der Hinterhand, der fürs Rückspiel zur Verfügung steht, in seine Rotsperre läuft am 26. Mai ab. Und Steven Zuber, was man so hört, läuft die Regeneration, die er teils in der Schweiz auch absolviert, sehr hervorragend. Also könnte tatsächlich sein, dass er, wie angekündigt, auch noch in diesen Spielen eine Rolle spielen könnte oder zur Verfügung steht zumindest. Muss man abwarten. Ja, aber klar.
Auch gelb vorbelastet,
Steven Zuber. Ist ebenfalls, genau, ist auch sehr gut, Gregor, ist auch gelb vorbelastet. Das heißt, auch ihn könnte es noch erwischen. Ja, also muss man aufpassen. Die gelbe Gefahr droht, sagen wir es mal so.
Also, ich muss aber ganz ehrlich sagen, deswegen haben wir bewusst beispielsweise in dieser Folge auch die Analyse von Jonas ein bisschen vorgezogen, weil das jetzt auch aus unserer Sicht ein bisschen schwierig erscheint, über dieses Spiel groß zu diskutieren. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, so wie Gregor gesagt hat, ein feines Spiel, ordentliche Leistung und ohne irgendwie Blessuren und gelbe Karten aus der Sache rausgehen und Platzverweise.
So sieht's aus. Gut. Nächste Woche Sonderfolge voller Fokus auf die Relegation, würde ich mal sagen.
Ja, ne? Wir mussten alle viel Zeit und Platz und alles freischaufeln, damit wir nochmal jetzt eine Extra-Folge. Es wäre eigentlich so die Saisonabschlussfolge gewesen, jetzt wird es eine Relegationsvorschau-Folge. Gucken natürlich, dass die sehr, sehr, sehr früh schon da ist. Also wir versuchen da direkt zu Wochenbeginn aufzuzeichnen, damit ihr dann ein paar Tage Vorlauf habt, um euch das Ding anzuhören.
Ihr könnt wie immer euch da beteiligen, indem ihr einfach auf unseren sozialen Netzwerken, auf den Kanälen, auf Twitter, Facebook, Instagram unterwegs seid, Kommentare schreibt, eure Meinung kundtut, uns von mir aus auch eine Mail schreibt an info@meinvfb.de mit Anregungen, Lob, Kritik, mit Ansätzen, die ihr einfach habt für uns, für die Sendung, Dinge, über die ihr was hören wollt, nehmen wir immer gerne mit, nehmen wir immer gerne auf und freuen uns da auch jedes Mal darüber, solange es konstruktiv stattfindet, würde ich mal sagen.
Definitiv. Gregor, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich will dich trotzdem nicht ohne einen Tipp entlassen. Jetzt nicht zum VfB-Spiel, aber ich frage dich jetzt mal, wer wird Deutscher Meister?
Oh, ganz andere Baustelle.
Ja.
Ja, wer wird Deutscher Meister? Bayern vielleicht nach einer Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt bei gleichzeitigem Unentschieden von Borussia Dortmund. Nee, ich tippe auf Bayern, die werden es irgendwie schaffen. Irgendwie.
Um es jedenfalls tatsächlich ganz kurz nochmal den Bogen zu spannen. Ich finde es schön für die Liga, dass endlich mal wieder eine Meisterentscheidung am letzten Spieltag stattfindet. Ich glaube, das war zum letzten Mal vor 10 Jahren der Fall, als der VfB noch theoretisch
dieser hochklassige Bundesliga-Fußball, wen interessiert denn das?
Ja, hast du auch wieder recht.
Ich gebe auch einen Tipp ab, und zwar, wir spielen gegen Union Berlin, Relegation, Punkt.
So wie Heiko Hinrichsen schon gesagt hat, Endstation Alte Försterei.
So sieht's aus.
In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Ja, beim letzten Bundesligaspieltag. Wir gucken mal, was der VfB da so mitbringt. Und wir hören uns, wie gesagt, unbedingt dabei sein und reinhören zu Beginn der nächsten Woche und bereiten euch und uns intensiv auf die Relegationsduelle vor.
Bis dahin.
Bis tschüss. Dahin.
Ciao. Podcast, der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.